Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Debatte um höhere Hartz-IV-Leistungen für Langzeitarbeitslose schlagen die Wellen hoch. Im Zentrum steht FDP-Chef Westerwelle. Er hatte von einer Diskussion mit sozialistischen Zügen gesprochen. Man dürfe nicht so wörtlich anstrengungslosen Wohlstand versprechen. Opposition, Sozialverbände und Gewerkschaften reagierten empört. Die Kanzlerin ließ wissen, das sei nicht ihr Sprachgebrauch. Westerwelle wies Kritik zurück. Er spreche die Sprache, die verstanden werde.
Heute Morgen im Außenministerium Guido Westerwelle engagiert sich gegen den Einsatz von Kindersoldaten in zahlreichen Ländern der Welt. Innenpolitisch stellen viele das soziale Gewissen des FDP-Vorsitzenden in Frage. Westerwelle hatte die Debatte über die Höhe der Hartz-IV-Sätze als dekadent kritisiert. Und auch heute rückt er nicht davon ab.
Man muss in Deutschland sagen dürfen, dass derjenige, der arbeitet, mehr haben muss als derjenige, der nicht arbeitet. Sonst funktioniert kein Sozialstaat. Alles andere ist Sozialismus.
Der Kanzlerin allerdings gefällt diese Wortwahl gar nicht. Sie distanzierte sich und ließ ihre Sprecherin erklären.
Das ist sicher weniger der Duktus der Kanzlerin.
Für SPD und Grüne zeigen Westerwelles Äußerungen, wie wirklichkeitsfremd die FDP-Politik sei.
Er sollte sich mal erkundigen, wie die Notlage bei vielen Familien ist, die ohne Schuld in eine Schieflage gekommen sind. Wir wünschen ihm das selber nicht, dass er mal in so eine Schieflage kommt.
Ich bin mir sicher, wenn er sich das mal in der Realität anschaut, wird er verstehen, dass die Hartz-IV-Sätze nicht für einen Tag, sondern für einen Monat gedacht sind.
Und die Linke befürchtet, dass die Liberalen immer mehr die Gesellschaft spalten.
Das kann nicht sein. Herr Westerwelle sollte sich entschuldigen, möglichst schnell.
Ähnlich äußerten sich auch die Gewerkschaften. Sie sind erschrocken über den Stil des Vizekanzlers.
Wie Westerwelle daherredet, spricht von Ignoranz gegenüber der Lebenswirklichkeit der Arbeitslosen ihrer Familien. Und ich finde auch, es spricht Verachtung aus der Art und Weise, wie er über diese Menschen redet.
Die Sozialverbände warfen dem FDP-Vorsitzenden Westerwelle vor, er verhöhne Millionen Menschen, die Hartz IV beziehen müssten.
Offenen Streit gibt es in der Koalition über die Atompolitik. Ausgelöst hat ihn Umweltminister Röttgen mit seinem Plädoyer, doch in absehbarer Zeit aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen. Widerstand gibt es nicht nur von der FDP, sondern jetzt auch von unionsgeführten Ländern. Röttgens Kurs sei nicht mit dem Koalitionsvertrag vereinbar, so die Umweltminister Bayerns, Baden-Württembergs und Hessens heute. Die Union habe vor der Wahl versprochen, die Atommeiler länger laufen zu lassen und das müsse weiter gelten.
3 gegen 1. 3 Landesumweltminister machen Front gegen den einen Bundesumweltminister. Ungewöhnlich, weil alle 4 den Unionsparteien angehören. Und ungewöhnlich scharf auch die öffentliche Kritik unter Parteifreunden.
Wir können die Rechnungen von Norbert Röttgen nicht nachvollziehen.
Ich glaube, es gibt einfach den Geist der Koalitionsvereinbarung nicht eindeutig wieder.
Wir sind als Bayern sehr enttäuscht vom Bundesumweltministerium.
Begrenzung der Laufzeit auf 40 Jahre, wie Röttgen vorschlägt, das würde bedeuten, dass alte Meiler in Hessen oder Baden-Württemberg schon in wenigen Jahren stillgelegt werden müssten. Für die Landesminister ein unzulässiger Strategiewechsel.
Wir haben festgehalten, dass wir Sicherheitsstandards festlegen, die Kernenergie als Brückentechnologie nutzen wollen und gleichzeitig auch die Mehrgewinne abschöpfen wollen. Das ist dort gemeinsam vereinbart.
Röttgen aber macht kurz vor dem Protest der Landesminister noch einmal die Rechnung auf, wie erneuerbare Energie den Atomstrom verdrängt. Er beharrt darauf, dass
für die Kernenergie dann kein Raum mehr ist, wenn die erneuerbaren Energieträger 40% der Energieversorgung in unserem Land leisten.
Die Landesminister wollen Röttgen stoppen mit einer konzertierten Aktion.
Wir stellen uns gut vor, dass wir jetzt endlich zu einem Energiegipfel einladen, einen Energiegipfel, in dem alle beteiligt sind. Wäre auch gut, wenn das Kanzleramt die Moderation übernimmt.
Das Umweltministerium gibt sich gelassen. Man brauche keinen Energiegipfel. Die Position des Ministers entspreche voll und ganz dem Koalitionsvertrag. Immerhin aber zeigt diese Diskussion, wie tief gespalten die Union in der Frage zukünftiger Energieversorgung tatsächlich ist.
Unter tagesschau.de hat unsere Internetredaktion für Sie den Gesetzesstand und die Streitpunkte in der Atompolitik zusammengefasst. Zur Terrorabwehr wollte die Union erreichen, dass die Bundeswehr auch innerhalb Deutschlands eingesetzt werden kann. Jetzt stellt Bundesinnenminister de Maizière das Projekt zurück, für das die Verfassung geändert werden müsste. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag sei nicht absehbar, hieß es zur Begründung aus dem Ministerium. Die Stadt Köln hat heute mit Blick auf den U-Bahn-Bau erst einmal Entwarnung gegeben. In den vergangenen Tagen waren erhebliche Mängel festgestellt worden. Jetzt hieß es, es bestehe keine Einsturzgefahr. In einer Baugrube fehlt ein Großteil der Stahlbügel, die zur Stabilisierung vorgesehen waren. Arbeiter sollen sie an einen Schrotthändler verkauft haben. Es wird befürchtet, dass auch an anderen U-Bahn-Baustellen weniger solcher Bügel eingebaut worden sind. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass es keinen Zusammenhang mit dem Einsturz des Stadtarchivs vor knapp einem Jahr gibt.
Wieder einmal stand der Kölner U-Bahn-Bau heute im Rampenlicht. Konkret geht es um diese gewaltige Baustelle am Kölner Heumarkt. Dicht gewebte Stahlbetonwände sollen die Baugrube eigentlich vor Einsturz sichern. Doch 83% der notwendigen Eisenbügel fehlen. Bauarbeiter sollen sie bei Schrotthändlern zu Geld gemacht haben, der Staatsanwalt ermittelt. Was bedeutet das für die umliegenden Gebäude? Von Einsturzgefahr war die Rede. Die ganze Nacht hindurch rechneten in Köln die Statiker. Heute Mittag gaben die Stadt und die Verkehrsbetriebe erstmal Entwarnung.
Es bestand keine Gefahr und es besteht keine Gefahr. Jetzt kann man sagen, mein Gott, warum braucht man im Grunde 12 Stunden, um das Ergebnis zu ermitteln, wenn es dieses Ergebnis hat. Aber ich kann Ihnen sagen, solche Berechnungen sind eben auch sehr kompliziert.
Doch erstmal gilt die Entwarnung für die bevorstehenden Karnevalstage. Wenn danach aufgrund von Tauwetter der Grundwasserspiegel steigt, wird der Druck auf die Schutzwände zunehmen. Dann könnten auch noch Evakuierungen nötig werden, meinen Experten.
Man kann das nicht ausschließen. Man wird jetzt das Ergebnis noch nicht kennen, wie weit ist die Tragfähigkeit der Wand noch gewährleistet, wann ist sie zu Ende. Und wenn die Tragfähigkeit nicht gegeben sein sollte, dann wird man für die Nachbarbereiche sofort Maßnahmen ergreifen müssen.
Betroffen von fehlenden Eisenbügeln ist auch der U-Bahn-Bau am Weidmarkt, die Baustelle, die verantwortlich sein soll für den Einsturz des Stadtarchives vor einem Jahr. Warum auch diese Mängel erst jetzt auffallen, bleibt rätselhaft.
Glatteis auf Gehwegen hat zu einer Häufung von Unfällen geführt. Die Krankenhäuser behandeln in diesem Winter 4 bis 5-mal so viele Knochenbrüche wie sonst. Jetzt bahnt sich ein Streit über die Kosten an. Einige Krankenkassen prüfen, wer für das Glatteis verantwortlich ist, etwa Stadtverwaltungen oder Anwohner, die den Weg räumen oder streuen müssten. Von ihnen wollen die Kassen dann die Behandlungskosten einfordern.
Schon wieder wird ein Verletzter eingeliefert. So wie hier in Hamburg haben sich auch heute wieder viele Menschen Prellungen und Knochenbrüche zugezogen. Mit der steigenden Zahl der Behandlungen wachsen die Ausgaben der Krankenkassen. Ein Beinbruch zum Beispiel kostet 1.500 Euro. Insgesamt werden Mehrkosten von 60 Millionen Euro erwartet. Darauf wollen viele Kassen nicht sitzen bleiben.
Wenn sich herausgestellt haben sollte, dass wirklich ein Privateigentümer, weil er nicht gestreut hat, oder eine Kommune, weil sie nicht gestreut hat, für den Unfall verantwortlich ist, Dann werden wir da natürlich nachgehen und werden entsprechende Regresse anfordern.
Nach wie vor werden viele Wege nicht geräumt. Dabei sind Eigentümer und Anlieger dazu verpflichtet. Für die öffentlichen Wege müssen Städte und Kommunen sorgen. Wer hier stürzt, weil nicht geräumt wurde, kann mit Schadensersatz, also auch Schmerzensgeldzahlungen rechnen.
Wir werden jeden Einzelfall ganz genau prüfen, gucken, ob wir dafür tatsächlich schadensersatzpflichtig sind. Wenn wir das sind, wird es so sein.
Allerdings lässt sich die Schuldfrage nicht immer eindeutig klären.
Die Beweisführung ist so schwierig, weil die Wetterlagen vielleicht nach einem oder anderthalb Jahren, wenn der Prozess stattfindet, nur noch schwer nachzuvollziehen sind. Darum ist eigentlich jedem zu raten, möglichst Zeugen zu nehmen, die diesen Unfall gesehen haben.
Wie viel am Ende tatsächlich auf Krankenkassen und Kommunen zukommt, dürfte erst feststehen, wenn der Schnee längst geschmolzen ist.
In Haiti haben sich tausende Trauernde zum Gedenken an die Opfer des Erdbebens versammelt. Durch die Katastrophe vor genau einem Monat waren mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte sich am 12. Januar nahe der Hauptstadt Port-au-Prince ereignet. Noch immer fehlt es an Unterkünften, Wasser und Nahrungsmitteln.
Haitis Menschen haben heute innegehalten und der Todesopfer des verheerenden Erdbebens gedacht. Ganz in Weiß waren die meisten gekleidet, Ausdruck ihrer Trauer, aber auch ihres Überlebenswillens. Vor genau einem Monat zerstörten Erdstöße der Stärke 7,0 große Teile der Hauptstadt Port-au-Prince, Sinnbild dafür ist der eingestürzte Präsidentenpalast, vor dem sich heute Morgen Tausende von Menschen versammelten. Ein ganzes Land steht immer noch unter Schock. Gott ist meine einzige Hoffnung, sagt dieser Mann. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich bin allein. Jetzt bleibt mir nur noch Gott. In der Stadt bietet sich weiterhin ein Bild der Verwüstung. Mehr als 1 Million Menschen sind obdachlos. Aber die massive Nothilfe aus dem Ausland kommt mittlerweile an. Lebensmittel und Trinkwasser werden nun in regelmäßigen Abständen verteilt. Die größte Sorge gilt nun dem Wetter. Gestern hat es bereits erste Regenschauer gegeben und in wenigen Wochen beginnt die Regenzeit. Meteorologen warnen vor einer schweren Hurrikansaison in diesem Jahr. Für Haiti und seine Menschen beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Noch 7 Stunden, dann starten in Kanada die Olympischen Winterspiele. Um 3 Uhr nachts unserer Zeit beginnt die Eröffnungsfeier in Vancouver. Frühaufsteher können Sie in der ARD verfolgen. Von morgen an kämpfen dann etwa 2700 Athleten aus 82 Ländern bis zum 28. Februar um die Medaillen.
Arnold Schwarzenegger, der Gouverneur von Kalifornien, hatte heute Morgen das Privileg, die olympische Fackel in Vancouver auf ihrer letzten Schleife durch die Stadt zu tragen. Nach 45.000 Kilometern quer durch Kanada wird die Fackel in wenigen Stunden das olympische Feuer in der am Pazifik liegenden Stadt Vancouver entzünden. Nebel, Regen, schwerer Schnee im Skizentrum Whistler, wo die nordischen und alpinen Wettbewerbe stattfinden sollen. Die Bedingungen machen Veranstaltern wie Athleten durchaus Kopfschmerzen. Bei der Eröffnung des Deutschen Hauses in Vancouver gab der Generalsekretär des Deutschen Olympischen Sportbundes noch eine Mahnung mit in Sachen Doping.
Ich hoffe und glaube, dass es in der deutschen Mannschaft keine Dopingfälle geben wird. Wenn es welche geben sollte, wird hart sanktioniert, die müssen sofort nach Haus und werden aus der Mannschaft entfernt.
Nun wartet alles auf die Eröffnungsfeier im überdachten Stadion. Aus den Proben hört man, dass sie sehr beeindruckend sein soll.
Während die Spannung vor der Eröffnungsfeier hier in Vancouver steigt, ist die Wettervorhersage nicht weniger spannend. Für das Skizentrum Whistler oben in den Bergen für die nordischen Wettbewerbe ist für das Wochenende Wärme und Regen angesagt. Es kann also sehr gut sein, dass die Wettbewerbe zumindest zeitlich verschoben werden müssen, bis das Wetter wieder winterlicher wird, wenn es das wird.
In Amsterdam sind die Pressefotos des Jahres vorgestellt worden. Die Jury hat sie aus mehr als 100.000 Einsendungen in 21 Kategorien ausgewählt. Das Siegerfoto zeigt iranische Frauen nachts auf einem Häuserdach in Teheran. Sie protestieren gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad mit Parolen wie Gott ist groß und Tod dem Diktator. Die Jury erklärte, das Bild berühre sowohl visuell als auch emotional.
Berlinale Direktor Koslik und Berlins regierender Bürgermeister Wowereit haben den ersten Messingstern auf dem Boulevard der Stars enthüllt. Er ist Schauspielerin Marlene Dietrich gewidmet. Der Boulevard am Potsdamer Platz soll offiziell im September eröffnet werden mit 40 Sternen für große deutsche Filmschaffende, darunter auch Regisseure und Kameraleute. Ebenfalls im Rahmen der Berlinale läuft in diesen Minuten der Stummfilmklassiker Metropolis an. 83 Jahre nach seiner Uraufführung wird der Film über die Stadt der Zukunft auf einer Großbildleinwand am Brandenburger Tor übertragen. Die Originalfassung wurde erst vor kurzem in einem Museum in Argentinien entdeckt. Metropolis zählt zum Weltkulturerbe und gilt als einer der bekanntesten Science-Fiction-Filme aller Zeiten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 13. Februar.
Feuchte, kalte Luft strömt zu uns nach Deutschland. Dabei lassen die Schneefälle allmählich nach. Am Sonntag schneit es kaum noch. In der Nacht schneit es stellenweise leicht, vor allem an der Ostsee auch mäßig. Vorsicht wegen Straßenglätte. Am Tag nur hier und da einige sonnige Momente, vor allem an den Alpen. Gelegentlich schneit es leicht, Richtung Nordosten kann es auch noch kräftiger schneien. In der Nacht an der Ostsee noch stürmische Böen und Schneeverwehungen. Es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag an der See noch frischer Wind. Heute Nacht -2 bis -13 Grad. Am Tag im Sauerland -5 Grad. An Rhein und Spree 0 Grad. Die Aussichten. Am Sonntag nur örtlich etwas Schnee, am Montag ruhiges Winterwetter. Mancherorts scheint die Sonne, meist ist es aber stark bewölkt oder neblig trüb. Am Dienstag im Nordwesten viele Wolken, die gebietsweise Schnee bringen. Sonst ist es teilweise freundlich und trocken.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Karin Mioska, darin Hartz-IV-Debatte, warum die Parteien über Dekadenz und Klassenkampf streiten und Kapitalismuskritik, wie die Rekonstruktion den Filmklassiker Metropolis verändert hat.